Wir kommen nun zu einem wirklich radikalen Themenwechsel. Es geht um eine deutsche Familiengeschichte, die eng verbunden ist mit den Gräuel des Naziregimes. Wir haben einen kleinen Film vorbereitet. Herzlich willkommen, Frau Göring.
Danke.
Also um es doch mal deutlich zu machen, das Verwandtschaftsverhältnis, Hermann Göring war der Bruder Ihres Großvaters.
Genau.
Wie wurde in der Familie, Sie haben ihn persönlich nie kennengelernt, wie wurde über Hermann Göring, die Nummer zwei im NS-Staat, wie wurde über ihn geredet?
Also als ich sehr klein noch war, hat mein Vater nur erzählt, dass er Flieger war. Und ein Fliegerheld im Ersten Weltkrieg und hat mir Storys erzählt von Icarus, der hochgeflogen ist und abgestürzt ist. Mein Vater selber war auch Flieger im Zweiten Weltkrieg und mehr wusste ich nicht. Und nur, dass er jemand Besonderes war.
Nun, vielleicht müssen wir noch erzählen, dass Ihr Vater war der Patensohn von...
Ein Patensohn von vielen, ja.
Von Hermann Göring zu einer Zeit, wo er noch nicht selber... Kinder hatte, ein Kind hatte?
Genau, er hatte auch keine Jungen. Er hatte ein Mädchen, die Edda. Edda. Ja, genau.
Und das heißt, für ihr Vater war Hermann Göring ein Held?
Ja, er war ein Held. Und wenn man später mit ihm geredet hat, war er auch differenzierter. Muss man sagen, dass mein Vater so ein bisschen aus der Art geschlagen ist von seiner Familie. Er war nicht ein Held. Und war auch nicht so ein Super-Nazi, wie seine beiden Brüder das gewesen sind wahrscheinlich und viele anderen in der Familie. Aber er war von der Familie und er wurde von der Familie natürlich gefördert, besonders von Hermann. Und die waren alle in der Napola, er und seine Brüder.
Waren die Elite-Schulen der
Nazis?
Genau,
das war das Elite-Gymnasium von den Nazis. Und nicht nur das, sondern... der eigene Vater ist ja gestorben, 1932, mein Großvater, an der Kriegsverletzung vom Ersten Weltkrieg, den er in Afrika gekriegt hat. Und deshalb hat Hermann sich mehr der Familie angenommen. Meine Großmutter, die auch seine Nichte war übrigens, also die haben sich alle da gegenseitig geheiratet.
In der Verwandtschaft geheiratet, ja.
Ja, genau. Und er hat sich halt sehr gekümmert und hat sie auch in seinen eigenen Haushalt genommen, erst in Berlin. Und die drei Jungs, die waren zu der Zeit 11, 10 und 9, hat sich um die gekümmert. Also das war die Situation, so wie das anfängt.
Wir müssen versuchen, weil die Familie ist so wahnsinnig breit und weit verzweigt. Also
ja.
Ihr Vater hat Ihnen die Fliegergeschichten erzählt.
Genau.
Die Großmutter, die Sie noch kennengelernt haben,
ja.
Ilse, wie hat die reagiert, als sie nach dem Krieg, manchmal auch in ihrer Anwesenheit mit den Verbrechen der Nazizeit und von Hermann Göring konfrontiert wurde?
Okay, also die kam und lebte mit uns, da war ich schon 12 oder so. Und in der Zeit war sie schon dement.
Hier sehen Sie da.
Ja, das ist die Ilse in
mit
Berghausen.
Ihnen? Sind Sie das da vorne? Sind Sie das?
Ja, das bin ich. Und da war ich 4 oder so. Ja, ich wurde öfter abgeschoben nach Berghausen, dieses Kaff in Hessen,
Sie wurden
in Nassau.
Von Ihren Eltern zu den Großeltern abgeschoben?
Der Großmutter war ja nur sie. Ne? Sie hat da alleine gelebt. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Meine Frage war, wie hat
sie reagiert.
Ihre Großmutter reagiert, als sie nach dem Zusammenbruch, nach der Befreiung,
ja,
Naziregime mit den Gräueln von Hermann Göring und anderen Nazis konfrontiert wurde?
Wie sie reagiert hat.
Ja.
Das haben wir rausgefunden, während wir für das Buch sehr recherchiert haben. Sie hat eine sehr schwierige Zeit gehabt, weil sie ist von ganz oben nach ganz unten gefallen. Also in der Society, da war sie ja jemand. Sie war nicht nur eine hohe Dame in der Nazi-Society, sondern sie hatte auch einen hohen Posten im Roten Kreuz,
ja,
und war sehr busy. Und dann nach dem Krieg war sie dann auf einmal eine Persona non grata und musste sich dann alleine durchschlagen. Da war auch kein guter Onkel mehr. Und da war niemand
der ihr geholfen
mehr.
Hat.
Ja, niemand hat ihr geholfen. Und dann war sie irgendwo in Hannover, haben wir rausgefunden, und hat dann irgendwelche Jobs gemacht. Sie musste ja Geld verdienen. Sie hat auch alles verloren. Sie war ausgebombt. Und dann hat sie eine Schneiderlehre gemacht erstmal und hat versucht, so klarzukommen. Und ihre zwei Söhne waren gefallen und mein Papa war in russischer Kriegsgefangenschaft. Sie wusste aber, dass er lebte. Also das war schon klar. Aber es muss eine sehr schwierige Zeit für sie gewesen sein.
Das kann ich mir vorstellen. Aber meine Frage war, wie hat sie auf die Verbrechen, die dann bekannt
wurden? Ja, das ist ja viel später, ne, dass ich da überhaupt mit ihr in Kontakt kam. Ich bin ja erst viel später geboren. Ich weiß nicht, in der Zeit haben die alle versucht, überhaupt nicht darüber zu reden. Das war ja totales Verschweigen.
Haben Sie geleugnet, dass es diese Verbrechen gab?
Sie hat das getan später, ja. Ich war viel zu klein, um mit ihr darüber zu reden, also in dieser Zeit in Berghausen. Aber da gab es diese eine Szene, da ist sie zu uns gezogen und wir hatten zum ersten Mal einen Fernseher. Ich war 11, also das ist jetzt 67 oder so. Und diese Dokumentation kam über Auschwitz. Und mein Bruder und ich, wir saßen hier, sie saß hinten. Und wir waren in totalem Schock, das uns anzusehen. Und sie saß dahinter und sagt, alles Lüge, das ist nicht passiert. Und dann nimmt mein Bruder einen von diesen Birkenstock, diesen Holzpantoffeln und schmeißt den ihr an den Kopf. Also so lief das. Das war also ein Schock auf jede, also auch für mich ein Schock, wie er reagiert hat. Aber das war ein Hammer, ne? Sowas zu sehen, wovon noch nie jemand geredet hat. Und dann das Nächste war nicht nur, dass sie sagt, alles Lüge, sondern dass dieser Hermann in unserer Familie auch direkt damit zu tun hatte, ne? Da wusste ich wusste lange nicht, dass er die Endlösung unterschrieben hat. Das ist
er hat Heydrich mit der Endlösung, sogenannten Endlösung, das war ja das zynische Wort der Nazis, beauftragt.
Ja,
also die Vernichtung der europäischen Juden.
Right. Und dieses Detail, großes Detail, habe ich erst später herausgefunden.
Aber für ihre Großmutter war er der gute,
der Held.
Der gute Onkel, so heißt ja auch ihr
ja,
Buch.
Ja, ja.
Wann haben Sie denn begriffen, dass es kein guter Onkel war?
Ja, mindestens da, ne?
Als Sie den Film zusammengeschaut
haben. Ja, ja, da fing das an. Und das war also auch diese Zeit, 67, 68, war zwar noch sehr jung, aber ich habe viel gelesen und dann fing ich an zu lesen.
Er war brutal, rücksichtslos, ein unglaublicher Karrierist.
Ja.
Eitel bis zum geht nicht mehr.
Genau.
War ein Verbrecher. Und trotzdem schildern Sie immer wieder auch sehr glaubhaft,
ja,
dass er sehr nett, sehr lieben Kümmerer war, sehr liebenswürdig zu seiner Familie. Wie erklären Sie sich, wie geht das zusammen?
Das hat man ja auch schon von Mafia-Bossen gehört. Ich meine, das scheint so sein zu können, dass ein Psychopath sein kann und fürchterlich mordet und gleichzeitig einen Teil von sich abspaltet und sich dann kümmert.
Glauben Sie, dass er ein Psychopath war?
Na, denke ich schon, ja.
Kann man nicht böse sein, ohne Psychopath
zu sein? Kann sein. Ich meine, das ist vielleicht auch nur ein Begriff, den wir wählen, um zu verstehen, wie jemand so sein kann. Wir haben also im Zuge dieses Recherchierens für das Buch viel rausgefunden, auch von seinem früheren Leben. Und der hat es auch schwer gehabt, wie er aufgewachsen ist. Und er wurde aber von Anfang an, da war in dem Umfeld, wollten sie Helden haben. Helden, die diese Sachen machen.
Also sozusagen ein Familienauftrag.
Ja, nicht nur der Familienauftrag, aber den hat es gegeben. Den hat es wirklich gegeben.
Es gab also geäußerter Wille, einer muss
genau
eine Heldengestalt werden.
Genau, so haben die das formuliert,
das
vor 100 Jahren. Und er war das dann, ne?
Sie meinen, das hat er gewusst, dass es diesen...
Das weiß ich nicht, aber das war so bekannt im Umfeld, ne? Ich glaube nicht so direkt, dass er das so... in dieser Zeit haben Leute versucht, aus diesem Problem rauszukommen. Das Ende des Ersten Weltkriegs, alles ist kaputt in Deutschland, die Leute hungern, alle möglichen Probleme und man hat versucht, eine Lösung zu finden, ne? Und die Nazis kamen dann als Lösung, als mögliche Lösung hoch. Und ich möchte mal dazu sagen, im Moment ist diese Zeit nicht halb so schlimm wie nach dem Ersten Weltkrieg. Aber wie der Herr Müntefering gesagt hat, das ist jetzt eine Zeit, wo wir uns alle zusammenschließen sollten, dass sowas nie wieder passiert.
Die Sie miterlebt haben,
ja.
Obwohl dieser Mann tot war und Sie selber auch, Sie sind, glaube ich, Jahrgang 56,
genau.
Die Zeit selber nicht mehr miterlebt haben. Und das ist, dass Sie relativ, Sie haben gesagt, Ihr Vater hat den Onkel verklärt,
für yes.
ihn war eine Heldengestalt, mhm. das Böse weggedrückt, verdrängt, ja. verleugnet. Und trotzdem hat er, Sie sagen auch, er war kein schlimmer Nazi.
Not really, ja. Yeah.
Aber Sie sagen, er hat dann nach dem Krieg FDP gewählt.
Ja, ja, wenigstens. Und für mir zuliebe sogar DKP hat er mir einmal
erzählt. Die Deutsche Kommunistische Partei.
Ja, ja.
Weil Sie selber Kommunistin geworden waren?
Ja, ich war so von 14 bis 17 oder so im KBW.
Das war aber die ganz andere Baustelle als die DKP. KBW,
ja, die waren ganz anders, aber er dachte...
Bund Westdeutschland war, glaube ich, was ganz anderes. Und, der hat gedacht, das ist in etwa dasselbe.
Ja, genau.
Das heißt, mussten Sie selber so einen radikalen Weg einschlagen, um sich von dieser Familiengeschichte loszueisen?
Ja, sieht so aus. Ne?
Sie haben ein relativ radikales Leben geführt.
Ja.
Also da war, glaube ich, die Verbundenheit zum KBW... eher noch das harmloseste.
Ja, das will ich nicht sagen. Aber,
sind mit 13 von zu Hause weggegangen.
Richtig, ja.
Da hat es, habe ich Ihrem Buch entnommen, aber auch einen sehr, sehr heftigen Streit gegeben, dann doch mit Ihrem Vater.
Mit meinem Vater, genau.
Was haben Sie in Erinnerung von diesem Streit?
Ja, das war also eines der Erlebnisse meines Lebens. Mein Vater erstmal war sehr milde, der hat mich auch nie geschlagen. Und als meine Oma zu uns gezogen ist, da
diese
hat
berühmte, Oma diese, Ilse.
Die Ilse, ja genau, da hat sich die ganze Sache sehr zugespitzt in unserer Familie. Also meine Eltern hatten sowieso eine schlechte Beziehung, meine Mutter hat viel getrunken und dann kam diese kranke Frau zu uns und mein Vater, der hatte diesen Familiendünkel und sie noch viel schlimmer. Oh ja, das ist so die schlimmste Zeit. Oh Gott.
Das sind Sie, ja?
Hm. Ja, ich stehe da, ja.
Und was hat dann, wie war dieser Streit, der für Sie
okay,
so grundlegend war im Leben?
Ich habe meinen Vater angegriffen auf seinen Familiendünkel, wirklich auf seinen Status.
Wissen Sie noch, was Sie ihm gesagt haben?
Ja, ich weiß noch genau, was ich ihm gesagt habe. Er hat ja weniger Geld verdient als meine Mutter. Meine Mutter hat immer das meiste Geld verdient, sich um alles gekümmert. Und er hat so zum Teil in den Tag reingelebt und sich nicht so angestrengt. Und dann habe ich ihm gesagt, dass er von dieser Scheißfamilie ist und sich nur bedienen lässt. Und jetzt auch noch die Mutter dazukommt und das noch viel schlimmer geworden ist. Und ich habe ihm das alles an den Kopf geschmissen. Ich habe, glaube ich, ihn noch nie so für die Familie angegriffen, wo er herkommt.
Hat er Sie da?
Und das hat ihn so geärgert, dass er hatte auch so einen Ring, diesen Familienring. Mit diesem Ring hat er mir von hinten eine in die Fresse gehauen, aber so, dass ich geblutet habe. Und ich war so sauer, ich habe zurückgeschlagen. Und er war kein starker Mann, er ist sofort zusammengebrochen. Und ich bin weggerannt, ich bin in den Spiegel, ich habe gezittert und geheult und alles blutig und dann bin ich weggerannt. Ja.
Wie alt waren Sie da?
13.
Dann haben Sie, sind Sie in die erste WG gezogen?
Ja, dann erstmal Freunde gefunden, Freundinnen, bei denen ich war. Und dann habe ich eine andere Freundin, die war die Tochter von dem Bürgermeister von Wiesbaden, von SPD. Mit der bin ich zusammengezogen, die war auch erst 14. Und so fing das an.
Wie lange hat Sie die Angst begleitet, dass man die Boshaftigkeit, die Schlechtigkeit des Großonkels vererbt bekommen könnte?
Ah, Also erstmal kann ich nicht sagen, dass das so bewusst war, dass ich dachte, ich habe diese Boshaftigkeit. Aber irgendwann in meinem Leben, vor allem als ich diese ganzen Dokumentationen jetzt gemacht habe in den letzten 15, 20 Jahren, habe ich mir diese Frage schon gestellt.
Zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
Dass ich das nicht bin, Gott sei Dank. Aber es ist, jeder Mensch hat die Möglichkeit, das zu sein. Ne? Auch wenn Sie sagen, war der Hermann ein Psychopath? Ja, ich glaube schon, dass er zu einem geworden ist. Aber war er so geboren? Wer weiß. Wahrscheinlich nicht. Wenn vielleicht die richtigen Umstände da sind, dann wird jemand zu einem Hitler oder zu einem Hermann Göring. Ich weiß es nicht. Ich hatte liebevolle Eltern. Die waren zwar nachlässig in vielen Wegen, aber sie haben mich geliebt. Also das, ich habe viele Sachen, die, deshalb bin ich nicht so geworden. Aber
Sie sagen auch, was, glaube ich, jeder nachvollziehen kann, es trifft Sie keine Schuld.
Na klar, nicht.
Sie fühlen nur ein großes Gefühl der Verantwortung für das,
das was, ist
damals,
richtig.
Was damals passiert ist. Und trotzdem gibt es dann eine Phase in Ihrem Leben, die mich sehr verstört hat beim Lesen. Nämlich, Sie sind in eine Sekte eingetreten. Zumindest eine parareligiöse Gemeinschaft, die was Totalitäres hatte.
Sie waren
bei Bhagwan.
Richtig.
Erst waren Sie in Pune, dann vor allen Dingen aber in dieser amerikanischen Ableger auf der berühmten Ranch, die dann immer radikaler wurde,
richtig,
und immer totalitärer. Ich habe das natürlich mit riesigem Interesse gelesen, aber ich bin auch erschrocken, weil ich dachte, das totalitäre System, von dem Sie sich Leben lang versucht haben, freizuschwimmen, holt Sie da wieder ein, nur mit unter anderen Vorzeichen.
Ja, das war doch gut. Ein gutes Learning, kann ich nur sagen. Meine Mutter ist ja auch Sannyasin geworden. Und die kam dahin, ein Summer Festival. Also die hatte ein bisschen mehr Abstand, weil die kam immer nur im Sommer für 2-3 Monate. Und hat da auch gearbeitet. Und dann sagt sie im letzten Jahr, guck, jetzt fängt es wieder an.
Wirklich?
Ja, ja.
Und sie meint, fängt wieder an, meinte sowas wie...
Die Nazi, ja, das Totalitäre. Und sie hat es ja erlebt. Und meine Mutter ist von einer Anti-Nazi-Familie gewesen eher. Ne? Und das war natürlich sehr... Und mein Bruder war ja auch da. Und wir haben beide gesagt, wir haben es ja auch gesehen. War ja nicht so, dass wir das nicht gesehen haben, dass das immer teilter wurde. Aber man macht dann für alles mögliche Entschuldigungen. Ne? Und wie weit geht man? Gott sei Dank ist das ganze Ding zusammengebrochen, bevor irgendjemand daran gestorben ist. Kann ich nur sagen.
Aber man wiederholt doch auch ein Traumata, oder?
Ja, natürlich.
Im Leben, dass man das immer wieder versucht.
Und ich möchte noch mal kurz sagen, weil Sie sagen Sekte, ne? Also das war eines der heilendsten Erfahrungen meines Lebens. Also nicht nur das auf der Ranch, sondern auch diese ganze Erfahrung. Da war unheimlich viel Therapie bei.
Also auch was für Sie Positives.
Oh ja, super. Und die größten Gruppen, die da waren, waren Deutsche, Juden und Japaner.
Und die Deutschen und die jüdischen Jünger, wussten die von
ihrer Familie? Na ja, klar, die wussten auch irgendwann mal von mir. Das kam dann auch raus, da am Anfang in Pune. Ja, das war schon sehr scharf. Also ich will jetzt nicht noch in die Details.
Nee, vor allem, leider, also es ist auch einer dieser Gespräche, für die selbst eine Sendung für 3 nach 9 nicht genug Zeit hat.
Nee, das würde zu weit gehen.
Aber Sie haben Jahrzehnte inzwischen im Ausland verbracht. Im Moment leben Sie in Thailand.
Richtig.
Ab und zu rutscht Ihnen deswegen ein englisches Wort rein.
Ich habe eigentlich meiste Zeit meines Lebens in englisch sprechenden Ländern mittlerweile verbracht.
Ich habe natürlich, wie sollte es auch anders sein, vieles in Ihrem Buch nicht nachvollziehen können. Aber Sie haben meinen Respekt dafür, dass Sie sich in dieser Form mit Ihrer Familie und mit dem, was in Deutschland passiert ist, auseinandergesetzt haben. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.